RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung schickt 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles. Als Grund gibt sie die anhaltenden Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump an. Auch die Nationalgarde dort soll noch einmal um 2000 Reservisten verstärkt werden. Aus der Nachrichtenredaktion Simone Kienzle.
Laut US-Militär soll der Einsatz sicherstellen, dass nach den teils gewaltsamen Protesten vom Wochenende eine angemessene Zahl von Kräften zur Verfügung steht. Der kalifornische Gouverneur Newsom äußerte harte Kritik an der Entsendung. Die US-Marines sollten nicht ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, so Newsom. Er will auch dagegen klagen, dass bereits die Nationalgarde in seinen Bundesstaat geschickt wurde. US-Präsident Trump drohte damit, den Gouverneur festnehmen zu lassen, wenn er sich seiner Politik widersetzt.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl warnt davor, die Absichten Russlands zu unterschätzen. Er sagte im Podcast Table Today, es gebe nachrichtendienstliche Belege, dass der Angriff auf die Ukraine nur ein Schritt gewesen sei. Russland wolle seinen Einflussbereich bis in den Westen ausdehnen. In Moskau gibt es Karl zufolge Menschen, die testen wollen, ob in der NATO die kollektive Verteidigung und die Beistandspflicht im Fall eines Angriffs funktionieren. Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen dem Westen und Russland hält Karl derzeit nicht für vielversprechend. In Berlin legt heute das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Jahresbericht vor. Nach ersten Zahlen wird eine deutliche Zunahme der politisch motivierten Straftaten erwartet. Aus Berlin, Uli Haug.
Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg dieser politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte davon waren rechtsmotiviert. Auch die Zahl sogenannter antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Außerdem ist zu erwarten, dass der Verfassungsschutz auch weiterhin ein hohes Maß an russischer Einflussnahme in Deutschland feststellen wird. Dazu gehören neben klassischer Spionage auch Desinformationskampagnen und Sabotage. Und da hat es in den vergangenen Monaten eben viele spektakuläre Fälle gegeben.
Der britische Schriftsteller und Bestsellerautor Frederick Forsyth ist tot. Nach Angaben seiner Künstleragentur starb er im Alter von 86 Jahren. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal weltberühmt. Viele Bücher wurden auch verfilmt. Forsyth hat nach eigenen Angaben selbst für den britischen Auslandsgeheimdienst spioniert. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter, im Süden trocken bei 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis 28 Grad und am Donnerstag sonnig bis 33 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Autobahn 6, Pilsen Richtung Nürnberg. Zwischen dem Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die A44, Dortmund Richtung Kassel, ist zwischen Warburg und Bräuna nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Carsten Thiele. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Jetzt mit einem ausführlichen Blick in die USA. Heftige Bilder sind ja am Wochenende aus Los Angeles um die Welt gegangen. Brennende Autos, Gewalt auf den Straßen, Demonstranten attackieren gewaltsam Polizisten und die Nationalgarde, die US-Präsident Trump nach Los Angeles geschickt hat. Und es sieht nicht so aus, als würde Präsident Trump bei den Protesten gegen seine Migrationspolitik einlenken. Am späten Abend unserer Zeit ist bekannt geworden, dass Trump hunderte reguläre Soldaten in den Großraum L.A. schicken will. Dazu gleich mehr in der ARD-Infonacht. Zunächst fasst Susanne Peterson die Proteste zusammen.
Los Angeles brodelt. Auch am dritten Tag der Proteste ist eine Entspannung der Situation nicht in Sicht. Mit Rauchgranaten und Schlagstöcken geht die Polizei gegen Demonstranten vor. 56 Festnahmen gab es über das Wochenende, sagt der Polizeichef von Los Angeles. Die Zahl der bisherigen Festnahmen ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Überall in den sozialen Medien, auf Privatkameras und iPhones gibt es Videoaufnahmen von dem, was passiert ist. Wir werden dem sehr aggressiv nachgehen.
very aggressively.
Dass die Lage überhaupt eskaliert ist, schreiben Verantwortliche in Kalifornien US-Präsident Trump zu. Der ließ am Samstagabend 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisieren. Etwa 300 sind nun im Einsatz, einige in Kampfmontur. Der Präsident droht mit Maßnahmen gegen Demonstranten, die Einsatzkräfte bespucken. Ich habe ein kleines Statement. Sie sagen, sie spucken, wir schlagen zu. Und ich habe ihnen gesagt, dass niemand unsere Polizisten anspucken wird. Niemand wird unser Militär anspucken. Die Bürgermeisterin von Los Angeles appelliert derweil an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Es ist angemessen, zu protestieren und seine Ängste und Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist nicht angemessen, dass es zu Gewalt kommt. Und ich möchte nicht, dass die Menschen ins Chaos stürzen, das meiner Meinung nach von der Regierung völlig unnötig verursacht wird. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein US-Präsident gegen den Willen eines Bundesstaats direkt eingreift.
Susanne Peterson berichtete. Am späten Abend ist bekannt geworden, dass Trump hunderte reguläre Soldaten in den Großraum Los Angeles schicken will. Darüber spreche ich mit Achim Gutzeit aus unserer Nachrichtenredaktion, den Sie auch aus unserem Podcast Streitkräfte und Strategien kennen. Achim, erst die Nationalgarde in L.A., jetzt sollen Soldaten dort eingesetzt werden. Was weiß man bisher darüber?
Ja, also mehrere Nachrichtenagenturen haben jetzt am Abend berichtet, dass bis zu 700 Soldaten in den Großraum Los Angeles geschickt werden sollen. Die sollen heute im Laufe des Tages eintreffen. Und dort die Soldaten, die ja schon vor Ort sind, von der Nationalgarde unterstützen. Und bei denen, die jetzt geschickt werden, handelt es sich um US Marines. Das sind also eben im Gegensatz zu den Nationalgardisten keine Reservisten, sondern das sind aktive Soldaten. Und ich nehme an, die wurden wohl deshalb ausgewählt, weil sie in der Nähe stationiert sind, nämlich in einem Ort namens 29 Palms. Das ist in der südkalifornischen Wüste. Dort befindet sich eine sehr große Basis der Marines in den USA, wo die Soldaten eben auch auf einem sehr großen Truppenübungsplatz üben. Und dort üben sie eben militärische Dinge, also sprich Kriegführung. Und das US Northern Command, das scheint die Kommandostelle zu sein, die für die verantwortlich ist, hat jetzt mitgeteilt, dass ein Bataillon Marines diese 2100 Nationalgardisten unterstützen soll. Auftrag ist es wohl, Bundesgebäude und Mitarbeiter zu beschützen. Und die New York Times schreibt dazu, dass es völlig unklar ist, auf welcher rechtlichen Grundlage die US-Regierung jetzt diesen Schritt überhaupt unternommen hat.
Das klingt aber so ein bisschen widersprüchlich. Trump hatte vorher ja noch so ein bisschen abgeschwächt und selber gesagt, dass es keinen Aufstand gibt in L.A. Jetzt kommen aber ausgebildete Soldaten dorthin.
Ja. Zumal, ich habe jetzt gerade vorhin noch mit unserem Korrespondenten in Los Angeles, Andreas Hein, gesprochen und der sagt selber, es ist völlig ruhig in der Stadt selbst. Es hat ja am Wochenende Ausschreitungen gegeben, es wurden Fahrzeuge zerstört, es gab Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und den Angehörigen der National Guard. Aber es sind ja außerdem noch tausende kalifornische Polizisten vor Ort. Und wenn jetzt reguläre Kampftruppen geschickt werden, dann wirkt das ja erstmal eskalierend, alleine schon aus dem Grunde, weil diese Marines sind ausgebildet für militärische Einsätze und für den Krieg. Die sind nicht dafür ausgebildet, polizeiliche Aufgaben wahrzunehmen. Die können jetzt keine Proteste in der Innenstadt kontrollieren. Die haben keine Schlagstöcke. Die wissen nicht, wie sie eine Kette bilden, um sich zu schützen. Die haben keine Taser, sondern die haben scharfe Waffen. Und laut der Verfassung dürfen sie zum Beispiel auch niemanden verhaften. Und da muss man sich natürlich fragen, wie reagieren die vor Ort, wenn die wirklich jetzt in Situationen kommen, die man nicht abschätzen kann.
Also die können, man muss es sagen, die können töten, aber nicht deeskalieren.
So könnte man das auf den Punkt bringen. Genau, die handeln strikt militärisch. Trump könnte sich auf den Insurrection Act berufen, der es ihm zwar erlaubt, das Militär zur Beendigung eines Aufstands oder einer Rebellion einzusetzen, aber wie gesagt, sogar Trump selbst hat das ja schon eingeschränkt und gesagt, die Lage gibt das nicht her.
Wie sehen die Reaktionen aus? Kalifornien ist ja ein demokratischer Bundesstaat. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte ja schon angekündigt, dass auf den Einsatz der Nationalgarde reagiert wird, dass dagegen verklagt wird. Dass jetzt Marines kommen, das muss ja mehr auslösen als nur Kopfschütteln bei ihm.
Ja, der hat wirklich drastisch reagiert. Also der hat wörtlich diesen Schritt als geistesgestört bezeichnet, hat erwähnt, die US Marines hätten ehrenhaft in mehreren Kriegen zur Verteidigung der Demokratie gekämpft, hat aber auf dem Online-Dienst X auch gesagt, sie sollten nicht auf amerikanischem Boden eingesetzt werden, wo sie ihren eigenen Landsleuten gegenüberstehen, um die wörtlich geistesgestörte Fantasie eines diktatorischen Präsidenten zu erfüllen, und schloss dann mit den Worten, das sei unamerikanisch. Außerdem haben der Gouverneur Newsom und der Generalstaatsanwalt Rob Bonta Klage gegen Trump erhoben, auch gegen das Verteidigungsministerium, auch gegen den Minister Pete Hegseth. Der Vorwurf ist, die Bundesregierung hat rechtswidrig und ohne Zustimmung des Bundesstaates Kalifornien die Kontrolle über die kalifornische Nationalgarde übernommen. Und Newsom sagt, er habe diesem Einsatz ausdrücklich widersprochen. Er habe Hegseth in einem Brief gebeten, die Truppen zurückzunehmen. Und da wurde schlichtweg nicht drauf reagiert. Man muss zur Erklärung sagen, im Normalfall haben eben die Bundesstaaten die Kontrolle über diese militärische Reserveeinheit, also die Nationalgarde. Und dementsprechend ist jetzt die Lage völlig offen. Wir wissen noch nicht genau, wie sich das weiterentwickelt. Aber formal ist dieser Schritt mit den Marines natürlich etwas, was einen erstmal, ja, was beunruhigen muss.
US-Präsident Trump schickt hunderte Marines nach Los Angeles. Informationen von Achim Gutzeit waren das in der ARD-Infonacht. Ein Frieden ist im Ukraine-Krieg noch nicht in Sicht, aber immerhin haben Russland und die Ukraine damit begonnen, weitere Gefangene auszutauschen. Insgesamt sollen jeweils 1200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren. Dieser Austausch geht zurück auf die Verhandlungen, die beide Seiten Anfang Juni in Istanbul geführt hatten. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an, darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
Ich habe die Wetterdaten für Sie am frühen Dienstagmorgen. Berlin bedeckt bei 12 Grad, Bremen leichter Regen bei 13, Frankfurt am Main stark bewölkt bei 10 Grad, Dresden auch stark bewölkt bei 10, Hannover bedeckt bei 13, Kiel auch bedeckt bei 13, Köln bedeckter Himmel bei 10 Grad, Leipzig stark bewölkt bei 11 Grad, München klarer Himmel ebenfalls 11 Grad, Rostock bedeckt bei 13 Grad und Stuttgart wenige Wolken bei 12 Grad. Und so geht's heute wettermäßig weiter. Im Norden gibt's viele Wolken, Schauer oder sogar Gewitter. Im Süden ist es deutlich freundlicher. Da gibt's mehr Sonne und es soll trocken bleiben. Höchstwerte von Nord nach Süd liegen zwischen 15 und 27 Grad.
Die ARD-Infonacht.
Ein Blick aufs weite Meer. Für viele ist das Meer ein Ort der Entspannung, der Sehnsucht. Aber die Ozeane sind viel mehr als nur ein schöner Anblick oder ein Urlaubsziel. Unsere Meere sind die Lungen unseres Planeten. Sie regulieren unser Klima, liefern Nahrung und sind die Heimat für unzählige Arten. Kurz gesagt, ohne gesunde Ozeane gibt es kein Leben, wie wir es kennen. Genau deshalb findet zurzeit in Nizza die UN-Ozeankonferenz statt. Ein wichtiges Treffen, bei dem Wissenschaftler, Politiker, Umweltschützer aus aller Welt zusammenkommen. Sie diskutieren auch darüber, was man gegen den Plastikmüll in den Weltmeeren tun kann. Einen kleinen Beitrag könnte eine Entdeckung leisten, die Forschende an der Universität in Sydney gemacht haben. Wasserpilze die Plastikreste im Meer zersetzen. Florian Barth berichtet.
Mit Schutzbrille und Gummihandschuhen ausgerüstet, schwenkt Efak Ali Noman Mohammed ein Reagenzglas vor ihren Augen hin und her. Die Forschungsassistentin an der Universität Sydney schaut sich weiße, kirschgroße Wasserpilze an, die sonst im Meer vorkommen. Die Pilze haben besser und schneller geschafft, was Menschen und Maschinen seit Jahrzehnten an ihre Grenzen bringt: Plastik zu zersetzen, insbesondere hartnäckige Kunststoffvarianten.
Das ist der neue Pilz, den wir aus dem Meer isoliert haben. An diesem Pilz arbeiten wir und das Ergebnis ist vielversprechend. Wir nutzen ihn, um den Kunststoff Polypropylen abzubauen.
Die Pilze produzieren leistungsstarke Enzyme. Diese zersetzen Plastik in einfachere Moleküle. Und die werden dann von den Pilzzellen aufgenommen. So erklärt es Ali Abbas, Professor für Chemieingenieurwesen an der Universität Sydney.
The fungi produce enzymes that naturally break down materials like plastics.
Wir behandeln diese Kunststoffe leicht, bevor wir sie an die Pilze verfüttern, um die natürliche Verwitterung von Plastik nachzuahmen. Wie wir alle wissen, finden wir Plastik mittlerweile in vielen Bereichen in der Umwelt. Unser Verfahren verknüpft die Behandlungsschritte mit den biologischen Schritten. Und mit dieser Methode können wir die Abbaurate optimieren. Polypropylen wird in allen möglichen Alltagsprodukten verwendet, von Lebensmittelverpackungen und Flaschenverschlüssen bis hin zu Autoteilen und Kleiderbügeln. Aufgrund seiner chemischen Struktur ist es jedoch schwierig zu recyceln. Die Pilze könnten dabei helfen. Der Prozess ist weniger energieintensiv und auch nicht so teuer. Allerdings,
it is not the silver bullet.
Es ist kein Allheilmittel. Es ist Teil einer Lösung, mit dem wir das Plastikproblem angehen müssen. Es gibt noch weitere, wichtigere Schritte, die wir als Gesellschaft unternehmen müssen. Darunter die Entwicklung neuer Produkte im Vorfeld, die Neugestaltung, Wiederaufbereitung und die Wiederverwendung. Das Team der Uni Sydney berät jetzt Investoren und Branchenvertreter, wie sie die Pilze auch kommerziell nutzen und systematisch einsetzen könnten. Doch auch wenn die Entdeckung für die Forschenden ein großer Schritt im Kampf gegen Kunststoffreste bedeutet, aus ihrer Sicht wäre der einfachste und beste Weg, Plastikabfälle von vornherein so gut es geht zu vermeiden.
Die iranischen Behörden haben im letzten Sommer das deutsche Sprachinstitut Teheran geschlossen, vermutlich als Reaktion auf die Schließung des islamischen Zentrums in Hamburg. Aber engagierte Lehrerinnen haben eine neue Schule ins Leben gerufen und der Unterricht läuft wieder. Die Schülerinnen und Schüler sind motiviert, denn sie wollen möglichst bald nach Deutschland. Aus Teheran berichtet Uwe Lüb.
Ich selbst finde diese Grünfläche wunderbar. Also morgens, wenn ich ankomme, ist es schon sehr schön.
Christina zeigt die Umgebung ihres neuen Arbeitsplatzes. Die Räume ihrer Sprachschule liegen unterhalb des Teheraner Fernsehturms Milad. Es wirkt so, als sei die Stadt um ihn herum entstanden. In Wahrheit war die Stadt schon vor dem Turm da. Sein Sockel ist rundum mehrgeschossig bebaut. Draußen gibt es Grünflächen. Alles zusammen ist eine Mischung aus Messegelände und Vergnügungspark mit einer Geräuschkulisse von Klimaanlagen und Wasserspielen. Im ersten Stock befinden sich die Räume der Sprachschule, zwei größere Unterrichtsräume und ein paar kleinere Büros, abgetrennt durch Milchglasscheiben. Die beiden Gründerinnen, Hani und Christina, haben früher am Deutschen Sprachinstitut Teheran unterrichtet. Die iranischen Behörden haben es im Spätsommer 2024 geschlossen. Vor einigen Monaten haben sie sich selbstständig gemacht. Hani sind die richtigen Leute begegnet.
Ich habe jetzt zwei Investor hier. Der eine spricht auch Deutsch und der kennt das, Kultur, Sprache. Und die sind beide begeistert von dieser Idee.
Nach und nach wächst die Schule nun.
Es läuft eigentlich gut. Also ich glaube, in den letzten Monaten, wo wir jetzt das Sprachinstitut eröffnet haben, sind wir gut gewachsen. Wir haben mit 3 Kurse angefangen. Wir haben jetzt ungefähr 12, 13 Kurse. Das Team wächst. Wir haben mit 3 angefangen und jetzt sind wir 10.
Die Schülerinnen und Schüler lernen fast alle nur deshalb Deutsch, weil sie nach Deutschland möchten. So wie Kimia aus dem Kurs Sprachniveau C1, also schon fortgeschritten.
Dort ist die erste Welt. Wir leben in der dritten Welt und ich musste immer Fortschritt machen und hier konnte ich nicht das geschafft.
Kimya ist 43. Zusammen mit ihrem Mann und den beiden Töchtern will sie nun einen Neustart wagen. Sie habe auch schon eine Stelle als Konditorin in Bamberg. Ihre Hoffnungen sind groß, so wie die von Amir. Er ist 33 und Ingenieur. Er möchte nach Stuttgart für ein Masterstudium.
Ich denke, es gibt große Unterschiede zwischen unserer Universität und der Universität von Deutschland. In Deutschland können wir mit ruhiger Situation studieren. Und ich denke, es ist eine gute Chancengleichheit für alle.
Chancengleichheit, das ist auch für Andia und Fernas wichtig. Vor allem für Frauen ist es schwierig, im Iran zu leben, sagt die 19-jährige Fernas.
Wir haben keine gleiche Chance in alle Teile des Lebens. Es gibt auch Schwierigkeiten für Männer, aber Iran akzeptiert uns nicht und es macht unsere Situation schwieriger.
Von Deutschland erhoffen sie sich mehr Chancen, Freiheit und Achtung, sagt Andia. Sie ist 24, hat erneuerbare Energien studiert, doch ihre Zukunft sieht sie nicht im Iran, nicht nur, weil dort erneuerbare Energien noch vernachlässigt werden. Dabei falle es so schwer, das eigene Land zu verlassen, aber es gehe nicht anders.
Es ist sehr traurig, weil wir hier leben, aber wir lieben alle Iran, aber Iran liebt uns nicht.
Uwe Lüb berichtete. Viele Migranten in Deutschland, viele unbesetzte Stellen in Deutschland, das sollte sich doch super verbinden lassen, oder? Dass die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, schnell eine Arbeit aufnehmen, vielleicht sogar als Fachkraft. Und es gibt ja auch Fälle, in denen das klappt. Aber immer wieder sind integrierte Menschen von Abschiebung bedroht, sollen zurück in ihre Herkunftsländer, so wie Faisal Kalhaf, der in Weilheim unter Teck bei Stuttgart lebt. Das Besondere an seiner Geschichte: Er gehört auch noch der religiösen Minderheit der Jesiden im Irak an. Ruben Moratz mit der ganzen Geschichte.
Faisal Kalhaf steht am Spültisch in der Bäckerei und säubert große Metallschüsseln. Eigentlich will er hier in Weilheim unter Teck ein Leben aufbauen. Seit Anfang des Jahres arbeitet er hier als Putzkraft. Aber er soll abgeschoben werden. Vor einigen Wochen standen nachts 4 Polizisten vor der Backstube, die ihn mitnehmen wollten. Sein Glück, er hatte frei. Wochenlang hielt er sich danach versteckt. Jetzt langsam traut er sich wieder raus. Aber er hat viel Angst, sagt er.
Ich habe viel Angst. Ich will nicht gehen nach Irak. Meine Familie sagt, was du machst, nicht zurück nach Irak gehen. Irak nicht gut.
Viel Unterstützung bekommt der Iraker von seiner Chefin Eve Siegel. Sie schrieb an zahlreiche Politiker, besorgte einen Anwalt und bezahlt diesen sogar. Siegel sagt, sie mache das aus egoistischen Gründen, denn Faisal Kalhaf sei fleißig, freundlich, zuverlässig. Solche Arbeitskräfte finde sie nicht oft.
Wenn wir eine Lage haben in unserem Land, wo wir eine überalternde Bevölkerung haben, einen Fachkräftemangel, wo wir Menschen brauchen, die arbeiten, und wir haben solche, die in unserem Land sind, und ein Arbeitgeber sagt, ich brauche den, dann muss die Politik Lösungen finden, dass das praktikabel umsetzbar ist.
Eine Forderung, zu der sich auch Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges verhalten muss. Für sie ist die Sache aber klar. Faisal Kalhaf erfülle eben nicht die Voraussetzungen, hier zu bleiben. Erstens sei er sicher im Irak und zweitens arbeite er hier noch nicht lang genug.
Wir haben rechtliche Regeln, nach denen jemand wieder gehen muss. Wollen Sie ernsthaft, dass eine Ministerin, weil der Richtige kommt und ein überzeugendes Argument vorträgt, willkürlich anders entscheidet, als es das Gesetz vorgibt? Das darf man nicht machen.
Aber ist Faisal Kalhaf wirklich sicher im Irak? Er gehört der religiösen Minderheit der Jesiden an, die im Irak brutal verfolgt wurde. Vor 10 Jahren holte Michael Blume im Auftrag der Landesregierung viele Jesidinnen nach Baden-Württemberg. Er findet, auch heute müssten sie geschützt werden.
Der Deutsche Bundestag hat ja den Genozid am Jesidentum anerkannt, aber leider keinerlei Schutz daraus abgeleitet. Und das ärgert mich sehr, weil es ist so, dass derzeit zwar keine Terrorangriffe mehr stattfinden, aber die Leute sitzen in den Flüchtlingslagern, sie werden unter Druck gesetzt, Muslime zu werden. Es nennt man einen kulturellen Genozid und der ist nicht vorbei.
Das deckt sich mit dem, was Faisal Kalhaf aus der Heimat hört. Er will deswegen unbedingt in Deutschland bleiben.
Ich will Deutschkurs fertig und später machen Ausbildung.
Aktuell liegt sein Fall bei der Härtefallkommission im Migrationsministerium von Baden-Württemberg. So lange wird er nicht abgeschoben. Jetzt muss er auf die Entscheidung warten.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open in Paris hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Nun nimmt er den Tennisschläger wieder in die Hand. Und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart. Dort wird auf Rasen und nicht wie in Paris auf rotem Sandplatz gespielt. Bevor Zverev ins Turniergeschehen eingreift, muss er aber erstmal noch die Enttäuschung der French Open hinter sich lassen. Stefan Kerstholt.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinalaus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt, ich glaube meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle, Moutet ist auch ein bisschen Showman, das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten, ich möchte mich selber für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das Grand Slam Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof hat für Jan-Lennard Struff schon mal gut begonnen. Er bezwang den Italiener Arnaldi glatt in 2 Sätzen. Für Struff ein Lichtblick nach monatelanger Ergebniskrise. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurden in den vergangenen 4 Tagen zahlreiche deutsche Meistertitel im Tischtennis vergeben. Finals nennt sich dieser Wettbewerb. Mit dabei Weltmeisterin Annette Kaufmann, aber auch die Tischtennisasse der Männer. Jeremias Diehl fasst den letzten Turniertag zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschot die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo Meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken.
Ende Juli wollen die deutschen Fußballnationalspielerinnen einen Pokal in die Höhe strecken, bei der EM in der Schweiz nämlich. Abwehrspielerin Sarah Dorsun wird bei der EM definitiv nicht dabei sein. Die 33-Jährige hat zu einem etwas überraschenden Zeitpunkt jetzt ihre Karriere im deutschen Nationalteam beendet. Die Spielerin von Eintracht Frankfurt hat das DFB-Trikot 59 Mal getragen. Für die EM in der Schweiz wollte Bundestrainer Christian Wück eigentlich, dass Dorsun auf Abruf stehe. Daraus wird nun nichts. Sie wünsche ihrem Team bei der Europameisterschaft in der Schweiz von ganzem Herzen nur das Beste, so Dorsun in einer Mitteilung des DFB.
Das war der Sport mit Ina Kast. Es ist früher Dienstagmorgen, Sie hören die ARD-Infonacht und gleich geht's bei uns um E-Bikes. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal E-Bikes gefahren sind. Für viele, die eins haben, ist es kaum noch wegzudenken aus dem Alltag. E-Bikes bringen uns bequem zur Arbeit oder auch auf lange Ausflugstouren. Aber immer wieder liest man von Akkubränden, die nicht nur das E-Bike, sondern auch ganze Wohnungen in Gefahr bringen können. Wie kommt es eigentlich dazu, dass so ein E-Bike-Akku plötzlich Feuer fängt? Und vor allem, was kann man tun, um das Risiko zu minimieren und sicher unterwegs zu sein? Gleich gibt's bei uns die wichtigsten Tipps, worauf Sie achten sollten,
damit ihr E-Bike nur für Fahrspaß sorgt und nicht für einen Feuerwehreinsatz. Eins unserer Themen gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat angekündigt, etwa 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles zu schicken. Sie sollen die Nationalgarde unterstützen, die US-Präsident Trump wegen der Proteste gegen seine Einwanderungspolitik nach Kalifornien beordert hat. Trump hatte auch damit gedroht, den Gouverneur von Kalifornien festnehmen zu lassen. ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Klein mit Einzelheiten.
Dazu muss man wissen, die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die im Hauptberuf noch einen anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz legt heute den Bericht für 2024 vor. Das Bundeskriminalamt hatte bereits einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um mehr als 40% angegeben. Dieser Höchststand dürfte sich auch in der Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes zeigen. Möglicherweise geht es auch um den Rechtsstreit zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD. Das Bundesamt hatte die Partei Anfang Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Der Verfassungsschutz ließ dies aber ruhen, weil die AfD mit einem Eilantrag dagegen vorgegangen war. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass Online-Betrug dramatische Ausmaße annehmen wird. In Südostasien setzen dabei kriminelle Netzwerke künstliche Intelligenz ein. Der Schaden liegt in Milliardenhöhe. Aus Hamburg Angelika Henkel.
Bisher setzen oft Sprachbarrieren den Tätern natürliche Grenzen. Nun aber versetzt künstliche Intelligenz sie in die Lage, in allen Sprachen und weltweit zu operieren. Das befürchtet die UNO mit Blick auf kriminelle Netzwerke in Südostasien. Online-Betrug werde so grenzenlos und passgenau auf die Opfer abgestimmt. Diese Art von Kriminalität hat laut UNO in Südostasien geradezu industrielle Ausmaße angenommen. Hunderttausende Menschen werden gegen ihren Willen verschleppt und gefangen gehalten. Sie werden gewaltsam dazu gezwungen, Straftaten zu begehen und Menschen aus der Ferne zu betrügen.
Israel hat die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffes ausgewiesen. Die 12 Besatzungsmitglieder sind laut dem israelischen Außenministerium bereits am Flughafen und sollen noch heute ausreisen. Unter ihnen sind die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und eine deutsche Aktivistin. Die israelische Armee hatte das Segelschiff Mertlin auf dem Weg in den Gazastreifen abgefangen. Die Aktivisten wollten Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen bringen und die internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage im Gazastreifen lenken. Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter, im Süden mehr Sonne und trocken, von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, oft trocken, 16 bis 28 Grad und am Donnerstag sonnig bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Autobahn 6 Pilsen Richtung Nürnberg, zwischen Grenzübergang Weidhaus und Pleistein 8 Kilometer Stau oder stockender Verkehr. Die A17 Prag Richtung Dresden, zwischen Hartetunne und Bad Gottleuba 3 Kilometer stockender Verkehr. Und die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuner nach einem Motorradunfall immer noch gesperrt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Thiele, schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen.
Der Ukraine-Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft der NATO setzt das Bündnis merklich unter Druck. Bei seinem Besuch in London hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte gefordert, die Luftverteidigung massiv aufzurüsten. Die Luft- und Raketenabwehr der NATO brauche einen Zuwachs um 400%. Franziska Hoppen berichtet.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch,
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern
We will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Wirtschaft. Jetzt im Frühsommer steigen viele Fahrradfans wieder auf ihr E-Bike. Vorher sollten sie nochmal den Akku überprüfen lassen, denn dieser wichtige Teil der Elektrofahrräder hat seine Tücken. Es besteht die zwar seltene, aber reale Gefahr, dass der Stromspeicher brennen und explodieren kann. Wolfgang Brauer aus der ARD Verbraucherredaktion mit Tipps, wie ein Akkubrand beim E-Bike verhindert werden kann.
So hört es sich an, wenn der Akku eines E-Bikes explodiert und in Brand gerät. Die Flammen lodern fast 1 Meter hoch, heftiger Qualm breitet sich aus. Zu sehen in einem Video der Sachverständigenorganisation DEKRA. Im Alltag kommen solche Explosionen zwar nur sehr selten vor, aber wenn, dann meist mit fatalen Folgen, erklärt Friedhelm Schwicker, Ingenieur bei der DEKRA.
Wir haben Fälle, wo ganze Häuser abgebrannt sind.
Weil es zu einer Kettenreaktion im E-Bike-Akku kam und die kleinen Batteriezellen nach und nach explodiert sind. Gerade jetzt bei höheren Temperaturen steigt das Risiko.
Da sollte man darauf achten, nicht unbedingt den Akku in der prallen Sonne liegen zu lassen. Na klar, man fährt mit dem Fahrrad auch im Sommer, da steht er auch mal in der Sonne. Das ist jetzt nicht so, dass da jeder Akku dann hochgeht. Aber wenn es jetzt extrem warm wird, vielleicht in südlichen Regionen, dennoch im Auto, dass da so viele schlechte Faktoren hinzukommen, ist es nicht gerade besonders gut für so einen Akku. Dennoch, wie gesagt, es passiert äußerst wenig damit, aber wenn was passiert, ist die Folge meistens dramatisch.
Deshalb sollten E-Bike-Fahrer generell auf die richtige Ladung des Akkus achten, nicht zu hoch und nicht zu tief. Denn wenn der Akku komplett leer ist, steigt beim Wiederaufladen die Brandgefahr. Wichtig ist auch das passende, zugelassene Ladegerät. Außerdem sollte der Ladevorgang überwacht werden, um auf Nummer sicher zu gehen, rät David Lautzi, Fachreferent beim Fahrradhändlerverband VSF.
Wenn ich weiß, nach 4,5 Stunden ist er voll, dann sollte ich mir vielleicht auch mal einen Wecker stellen und dann vom Ladegerät nehmen.
Grundsätzlich sollten E-Bikes nicht über Nacht oder in der Wohnung geladen werden, sondern draußen, möglichst an einem trockenen Ort, zum Beispiel in der Garage. Doch auch nach dem Ladeprozess sollten E-Bike-Fahrer Vorsicht walten lassen, ergänzt Friedhelm Schwicker von DEKRA.
Wenn ich ihn rausnehme, sollte ich ihn zumindest an eine sichere Stelle legen und nicht gerade in eine Region, wo er nicht beaufsichtigt ist, wo Holz in der Gegend, so brennbare Gegenstände in der Nähe sich befinden. Und man sollte dann halt sehen, dass er da möglichst sicher gelagert ist.
Zum Beispiel in einer feuerfesten Metallbox. Eine potenzielle Gefahr sind auch beschädigte E-Bike-Akkus. Schnell kann die Batterie kaputt gehen, wenn das Elektrofahrrad umfällt. Fahrradhändler Jürgen Fuchs kennt aber auch Fälle, wo ein fahrlässiger Umgang mit dem Akku das Risiko erhöht.
Also ich habe auf einer Messe mal erfahren, dass Messebauer versucht haben, einen Akku an die Wand zu schrauben. Also solche fast witzigen Situationen kommen schon mal vor. Die Leute sollen nicht selbst Hand anlegen am Akku. Das ist das wichtigste Regel, glaube ich. Also zum Beispiel den Getränkeflaschenhalter nicht an den Akku schrauben.
Wenn ein E-Bike auf einem Autoanhänger transportiert wird, sollte der Akku vor Regenwasser geschützt werden, damit keine Nässe eindringen kann. Also den Akku am besten vor dem Transport abnehmen und sicher im Kofferraum verstauen. So kann die Gefahr eines Akkubrandes weiter minimiert werden. Ganz ausgeschlossen werden kann dieses Szenario aber nicht. Sollte es zu einem Brand kommen, muss schnell gehandelt werden, rät Friedhelm Schwicker von DEKRA.
Ja, da kann man einfach nur erstmal sagen, Eigenschutz und im Zweifel Feuerwehr sofort anrufen. Das heißt also, wenn da schon Qualmwolken rauskommen und ich würde die einatmen, das ist nicht gesund, das ist sogar lebensgefährlich. Die Temperaturen von so einem Akku sind immens, wenn der einmal angefangen hat zu brennen. Wenn er in der Entstehung ist und ich kann mir das noch zutrauen, so einen Akku zu löschen bzw. in Sicherheit zu bringen, macht es Sinn, einen Eimer Wasser zu nehmen, wenn ich ihn zur Hand habe und den Akku in diesen Wasserbehältnis reingebe zum Kühlen, zum Löschen und dann abwarte, was passiert und im Zweifel auch da die Feuerwehr rufen.
Denn aus einem kleinen Akkubrand kann schnell eine Kettenreaktion werden, bei der hunderte Batteriezellen nach und nach explodieren und schweren Schaden anrichten können.
Tipps von Wolfgang Brauer. Eine neue Migrationspolitik war das Hauptversprechen von Friedrich Merz im Wahlkampf mit Zurückweisung von Asylsuchenden an den innerdeutschen Grenzen. 4 Wochen nach dem Start der neuen Regierung hat das Verwaltungsgericht Berlin die Zurückweisung in 3 Fällen für rechtswidrig erklärt. Innenminister Dobrindt spricht von Einzelfallentscheidungen und will an der Praxis erstmal nichts ändern. Dieses Thema sorgt auch für Gesprächsstoff auf dem Deutschen Anwaltstag, der bis Freitag in Berlin stattfand. Im ARD-Radio-Report Recht fasst Kolja Schwarz die Debatte zusammen.
Am ersten Tag seiner Amtszeit hatte Innenminister Alexander Dobrindt Zurückweisungen von Asylsuchenden an den innerdeutschen Grenzen angekündigt. Schon 4 Wochen später und damit besonders schnell, am 2. Juni, hat nun das erste Gericht die Zurückweisungen für rechtswidrig erklärt. In 3 Eilentscheidungen begründet das Verwaltungsgericht Berlin, warum diese gegen das Europarecht verstoßen. Philipp Eckstein über die Entscheidungen aus Berlin.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Geklagt hatten 2 Männer und eine Frau aus Somalia. Sie waren mit dem Zug am 9. Mai aus Polen eingereist und von der Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt/Oder kontrolliert worden. Dort äußerten sie ihre Asylgesuche, wurden aber dennoch nach Polen zurückgewiesen. Das war rechtswidrig, stellt das Gericht fest. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
Nach der sogenannten Dublin-III-Verordnung ist in der Regel das Land zuständig, in dem ein Flüchtling zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat. In dieses Land darf Deutschland Asylsuchende nach der Prüfung überstellen, also quasi abschieben. Das Prüfverfahren, darauf weist das Verwaltungsgericht Berlin hin, darf auch nah an der Grenze durchgeführt werden. Deutschland darf aber nicht sofort in das Nachbarland zurückschicken. Stefan von Raumer ist Rechtsanwalt und Präsident des Deutschen Anwaltvereins. 3 Tage nach der Veröffentlichung der Beschlüsse eröffnet er den Deutschen Anwaltstag in Berlin. Unter dem Motto Rechtsstaatlichkeit stärken, Freiheit bewahren, findet die Fachtagung mit etwa 2000 Besucherinnen und Besuchern in Berlin statt. Die Beschlüsse zum Thema Zurückweisung sorgen für Gesprächsstoff. Von Raumer erklärt immer wieder, wie eindeutig das Gericht gesagt hat, dass dieses europäische Verfahren von Deutschland eingehalten werden muss.
Und da hat das VG Berlin eben klar gesagt, wenn die Bundesrepublik Deutschland dieser Aufgabe nicht mehr nachkommt, dieses Verfahren zur Verfügung zu stellen, dann bricht es ganz klar das Europarecht. Es hat ferner ganz klar festgestellt, dass die Ausnahmeregelung im 72 EU-Vertrag nicht gilt, die Ausnahmeregelung, wo sich Staaten in wirklichen Notlagen darauf berufen können, dass sie von Europarecht abweichen, da sei nicht hinreichend vorgetragen, dass wir hier so eine Notlage hätten. Die bloßen hohen Zahlen als solche würden das nicht rechtfertigen, anzunehmen, dass die deutsche Sicherheit und Ordnung nicht mehr herstellbar ist, wenn man diese Maßnahmen nicht ergreift. Ja. Und das sind ja ganz wichtige Signale, die erstmal sagen, so geht's nicht im Europarecht.
Innenminister Alexander Dobrindt will dennoch an der Praxis der letzten Wochen festhalten, spricht von Einzelfallentscheidungen.
Ja, wir bleiben dabei, dass die Zurückweisungen stattfinden. Wir bleiben dabei, dass das genau in der Form ist, wie es wir zurzeit auch und in den letzten Tagen durchführen. Diese Zurückweisungen finden gegenüber denjenigen statt, die illegal unser Land betreten wollen, auch gegenüber denjenigen, die Asyl beantragen wollen, wenn sie eben aus einem sicheren Drittstaat dies tun. Und daran gibt es jetzt aktuell auch nichts zu ändern. Ich habe ja deutlich gesagt, wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt, im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war, ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau drei Somalier gehandelt hat.
Mit dieser Rechtsauffassung widerspricht der Innenminister der ausführlich begründeten Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin. Und dennoch, auch der Bundeskanzler stellt auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechts tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Stefan von Raumer, der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, hat dafür kein Verständnis.
Ich meine, wenn dann argumentiert wird, jetzt müssen wir mal abwarten, wie der EuGH entscheidet. Das ist eine Einzelfallentscheidung, die hat im Einzelfall keine Bedeutung, hinaus prozessual. Ich bin Anwalt. Natürlich gibt es nur eine Bindungswirkung inter partes. Ja, das ist schon richtig.
Nur für die, die da geklagt haben.
Aber dann bitteschön, also selbstständiges Denken ist doch erlaubt. Und ich sage Ihnen, die europarechtliche Rechtslage ist klar, das ist ein Verstoß. Und wenn man das weiß, und ich unterstelle, dass man das weiß, dann sollte man nicht mit diesem Rechtsverstoß weitermachen. Weil das ist der erste Akt der Rechtsrevision, gegen den wir uns immer stellen werden. Das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und da werden wir weiter aktiv sein. Und ich habe auch sehr laut in den letzten Tagen zu diesem Thema und zur Entscheidung gesprochen.
Bei den Beschlüssen handelt es sich um sogenannte Eilentscheidungen. Eine Anfechtung dagegen ist im Asylrecht nicht möglich. Innenminister Dobrindt hatte darauf hingewiesen, im Hauptsacheverfahren weitere Argumente vorbringen zu wollen. Allerdings ist es gut möglich, dass es zu einem solchen Hauptsacheverfahren gar nicht mehr kommt. Denn die Somalier dürfen nun nach Deutschland kommen. Damit dürften sich die Klagen erledigt haben. Stefan von Raumer?
Wenn man sich die Entscheidung anguckt, weiß man, dass der Richter, die Richter, die das geschrieben haben, das nicht so begründet haben wie eine normale Eilentscheidung. Das ist ausführlichst begründet.
Ja, Vorwegnahme der Hauptsache steht immer wieder da.
Das ist so und das ist auch so gemeint. Ja, also und Sie haben schon gesagt, es kann ja sein, dass es erledigt, dann gibt es gar keine Hauptsache. Die wollten eine ganz klare Botschaft schicken.
Dieser Botschaft müsse die Regierung in einem Rechtsstaat Folge leisten. Dem Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins, kurz DAV, ist eins wichtig zu betonen.
Ich will nie so verstanden werden und der DAV will auch nicht so verstanden werden, dass wir nicht glauben, dass Migration ein wichtiges Thema ist. Es gibt größere Migrationsströme, als wir sie jemals erlebt haben in diesen Zeiten. Das ist ein Thema, da erwarten auch deutsche Bürger, dass man sich damit befasst. Es ist aber auch befassenswert. Wir haben auch in der Abwicklung des bisher geltenden Rechts Menge Vollzugsdefizite. Also wir werden nie die Augen davor schließen, dass wir hier eine Regelungsmaterie haben, mit der man umgehen muss. Das will ich ganz klar und deutlich sagen. Und wir sind ja auch ein völlig diverser Verband, der in diesen Bereichen vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen hat. Ganz klar, das ist eine Regelungsmaterie. Und da sind wir auch mit Experten am Start. Und wenn da Wünsche sind, wie man Gesetze besser machen kann, wie man den Vollzug besser machen kann, sind wir ein guter Ansprechpartner.
Dennoch macht sich von Raumer Sorgen. Es dürfe nicht Schule machen, dass sich die Regierung an Gerichtsentscheidungen nicht hält. Auch wenn es mitunter populär sei, auf das Europarecht zu schimpfen.
Wenn der Konsens aufgegeben wird, dass Europarecht einen verbindlichen Rahmen dafür schafft, dann ist das ein gefährlicher Schritt. Wenn ich dann noch gelegentlich höre, naja, andere Länder halten sich auch nicht ans Europarecht, warum sollten wir dann? Wird für mich eine ganz klare Grenze überschritten, wo wir immer dagegen stimmen werden. Wir werden immer ganz klar sagen, Rechtserosion mitzumachen, indem er sagt, das Recht wird ja auch anderweitig nicht ernst genommen. Das darf für die Bundesrepublik Deutschland keine Alternative sein.
Besonders erschreckend, in den Tagen nach der Entscheidung gab es vermehrt persönliche Angriffe auf die drei Richterinnen und Richter, die die Beschlüsse verfasst haben. Zum Ende der Woche verurteilten die Justizministerinnen und Justizminister der Länder und die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig dies deutlich in einer gemeinsamen Erklärung. Die Ministerin wörtlich: Wer Richterinnen und Richter angreift oder bedroht, greift das Herz unseres Rechtsstaats an. Diese Angriffe richten sich nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen das Recht selbst und gegen die Idee einer unabhängigen Justiz. So Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Wesentlich weniger deutlich ist die SPD-Ministerin, wenn es um die Frage nach den Konsequenzen aus der Entscheidung selbst geht. Hubig hatte zwar gesagt, die Bundesregierung werde sich an Gerichtsentscheidungen halten. Allerdings könne das Innenministerium nun zunächst noch im Verfahren argumentieren. Die Konfrontation mit dem Koalitionspartner bleibt bisher zumindest öffentlich aus. Dazu Rechtsanwalt Stefan von Raumer.
Gut, also ich habe ein gewisses Verständnis, dass man sowas eine Weile verdauen muss, dass da auch zwei Parteien, die gerade anfangen, miteinander zu arbeiten und die vielleicht auch in diesem Punkt innerhalb der geschlossenen Kammer nicht überall Konsens haben werden, dass die sich mal zusammenraufen müssen, und wir werden diesen Prozess gerne begleiten und stehen beratend zur Verfügung. Aber ich finde, es ist ein schwieriges Signal zu sagen, hier ist eine europarechtliche Lage, die war eigentlich vorher schon klar. Jetzt ist sie nochmal klargestellt worden durch das Verwaltungsgericht Berlin und wir machen jetzt trotzdem so weiter wie bisher.
Nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten Wochen weitere Entscheidungen vom Verwaltungsgericht Berlin zu anderen Asylsuchenden geben wird. Dadurch würde der Druck auf die Regierung weiter wachsen. Die nimmt an, dass das letzte Wort der Europäische Gerichtshof hat. Doch damit die Frage zu den europäischen Richterinnen und Richtern kommt, müsste zunächst ein anderes Verwaltungsgericht die Sache anders sehen als die Berliner Kollegen.
Der ARD-Radioreport Recht war das mit Kolja Schwarz. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Kultur.
Der Schakal oder die Akte Odessa. Die Verfilmungen der Bücher von Frederick Forsyth sind weltbekannt. Die Thriller des britischen Bestseller-Autors spielen in der Welt der Spionage und der Geheimdienste. Nun ist Frederick Forsyth im Alter von 86 Jahren gestorben. Franziska Hoppen.
An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer.
Der Schakal war der erste Roman von Frederick Forsyth, erschienen 1971. Der Polizthriller erzählt die Geschichte eines Auftragsmörders, Codename Schakal, der angeheuert wird, um den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zu töten. Das Buch war ein enormer Erfolg, wurde gleich mehrfach verfilmt.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
Erstaunlich detailliert schilderte der Brite in seinen knapp 30 Büchern immer wieder die Arbeit der Geheimdienste. Warum er sich so gut auskannte, wurde erst 2015 klar, als Forsyth seine Memoiren veröffentlichte. Er war selbst eine Art Spion gewesen im Auftrag des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun? Über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit den späten 60ern, arbeitete der Brite immer wieder zeitweise dem MI6 zu. Weniger als eine Art James Bond, mehr als Kurier.
No James Bond work, that's rubbish. It was just a question of running errands.
Einmal habe er im Dresdner Albertinum einen vermutlich russischen Oberst auf der Herrentoilette getroffen. Dieser habe ihm ein Paket unter der Tür durchgeschoben, das Forsyth zurück nach England brachte, wie er in seinen Memoiren schreibt. Alles kostenlos. Damals sei die Einstellung eben noch eine andere gewesen.
There's no fee, no reward, just you just do it.
Immerhin, die Einblicke in die Welt der Spione halfen Forsyth beim Schreiben. Dabei checkte er Passagen sogar mit dem Geheimdienst gegen. Dass er einmal ein so ereignisreiches Leben führen würde, hätte Forsyth wohl damals selbst nicht geahnt. Geboren 1938 in Kent, wuchs er im Zweiten Weltkrieg auf. Nach einer Ausbildung als Pilot bei der Royal Air Force wechselte der junge Brite jedoch in den Journalismus. Berichtete für Reuters aus Ost-Berlin und für die BBC über den nigerianischen Bürgerkrieg 1967. Seine Arbeit als Journalist war gleichzeitig Cover, um MI6 zuarbeiten zu können. In einem Interview sprach er einmal über seine Faszination darüber, wie sich die Arbeit der Geheimdienste mittlerweile weitergedreht habe. Wir leben in so einem technischen Zeitalter, was mal 10 Millionen Dokumente waren, passt jetzt auf einen USB-Stick so groß wie deine Fingerkuppe. Als Als ich noch jung war, wäre das ein Konvoi aus Trucks gewesen. Nicht nur als Autor, auch als politischer, konservativer Kommentator machte sich Fosseis einen Namen, zuletzt als Befürworter des Brexits. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben, doch für viele wird er der Meister des Politthrillers bleiben.
Standpunkte. Meinungen aus deutschen Medien.
Donald Trump ist zur Abwechslung mal wieder auf Konfrontationskurs im eigenen Land. Gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs hat der US-Präsident die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt, um dort Proteste gegen Abschiebungen zu unterbinden. Und jetzt hat er auch noch angekündigt, 700 US-Marines nach L.A. zu schicken. Unsere Gastkommentatorin ist heute Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Sie meint, das ist genau die Situation, die sich Trump gewünscht hat.
Es lief ja nicht gut für Trump zuletzt. Er wollte die Kriege in der Ukraine und in Gaza längst beendet haben und ist doppelt gescheitert. Er wollte mit Strafzöllen den Welthandel zugunsten der USA drehen und hat nur Chaos an den Märkten angerichtet. Und dann hat er sich auch noch öffentlich mit Elon Musk gestritten, der lange sein mächtigster Unterstützer war. Der üble Streit hat in den USA selbst Trump-Fans verunsichert. Jetzt überlagern die Bilder aus Los Angeles das alles. Straßenkämpfe, vermummte Demonstranten, einige schwenken auch noch riesige mexikanische Flaggen. Das ist leider perfekt für Donald Trump. Der hat im Wahlkampf ja versprochen, gegen eine angeblich gefährliche Invasion von illegalen Einwanderern kämpfen zu wollen, auch wenn die meisten Latinos in den USA hart arbeiten, selbst die ohne Papiere. Jetzt hat Trump die Bilder zu seiner Propaganda. Seine Fans können ihn endlich wieder als Heilsbringer sehen. Es ist deshalb zu befürchten, dass Donald Trump weiter alles dafür tun wird, damit die Lage in Los Angeles sich nicht beruhigt. Diese Eskalation ist einfach viel zu gut für ihn, um sie schnell enden zu lassen.
Ein Kommentar von Wiebke Hollersen. Die US-Korrespondentin von Zeit Online, Rieke Havertz, sieht durchaus die Gefahr, dass sich in den USA ein Flächenbrand entzündet.
Die Behörden in Los Angeles und Kalifornien, die rufen dazu auf und auch viele Demokraten, dass der Protest friedlich bleibt, damit eben die Eskalation mit der Bundesregierung nicht weiter gesucht wird, weil eben Trump jetzt versucht, es so darzustellen, dass eben die, Zitat, radikale Linke diejenige ist, die das Land zerstören will. Also die sagen, hört mal auf mit den gewaltsamen Ausschreitungen. Gleichzeitig heißt es, die Proteste sind eigentlich weitestgehend friedlich und ich glaube, sie werden andauern und deswegen hat es schon Potenzial, zu einem größeren Moment zu werden. Und die Frage, die ist einfach, inwieweit es dann gewalttätig wird und wie Donald Trump weitermacht. Aber es ist sicherlich ein spannender Moment in der Auseinandersetzung zwischen der Regierung Trump und den Protestierenden, die gegen seine Politik auf die Straße gehen.
Die Meinung von Rieke Havertz. Auch die Stuttgarter Zeitung findet, dass die Situation bedenklich ist.
Zumal der Anlass als konstruiert erscheint. Zu Gewalt kam es erst, nachdem Trump die Truppen mobilisierte, die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungspolizei unterdrücken sollten. Dass ein paar hundert professionelle Krawallmacher die Gunst der Stunde nutzten, macht daraus keine Rebellion gegen die Regierung, die mit dem vergleichbar wäre, was Trumps Anhänger 2021 mit dem Sturm auf den US-Kongress versucht hatten. Es bleibt eine inszenierte Krise, die von den Schlappen Trumps ablenken soll.
Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau, für die Trump aber auch noch ein anderes Ziel verfolgt.
Er nutzt den Protest in L.A. zusätzlich, um mit dem US-Bundesstaat Kalifornien eine Hochburg der Demokraten zu attackieren und deren Gouverneur Gavin Newsom in Misskredit zu bringen. Er gilt als eine der letzten erfolgreichen Opponenten Trumps. Alarmierend ist auch, dass Trump Bürgerinnen und Bürger einschüchtern will. Menschen in Los Angeles haben ihr verbrieftes Recht auf Proteste wahrgenommen. All das lässt nichts Gutes für die USA ahnen.
Und die Südwestpresse aus Ulm schreibt:
Für Trump waren die durchaus eindringlichen Bilder willkommener Anlass, um mit einem Militäreinsatz ein Exempel zu statuieren und zu demonstrieren, dass er seine Migrationspolitik entschlossen durchsetzen will, zumal Zweifel bestehen, ob er die Abschiebezahlen der Vorgängerregierungen tatsächlich übertreffen wird. Der große Zyniker der Macht scheut dafür offenbar selbst vor einem Tabubruch wie einem Militäreinsatz im eigenen Land nicht zurück.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt von Martin Seiler. Kurz vor fünf ist es, früher Dienstagmorgen, Sie hören die ARD-Infonacht und gleich geht's bei uns um die Weltmeere. Die sind ja nicht nur ein Sehnsuchtsort, sondern die Weltmeere sind auch super wichtig für unser Leben, denn sie halten das Klima im Gleichgewicht. Meere sind Lebensraum für Millionen Arten und sichern Nahrung für Milliarden Menschen. Aber dann ist da die Überfischung, der Klimawandel, der Plastikmüll. All das setzt den Meeren immer mehr zu und deshalb läuft gerade die UN-Ozeankonferenz in Nizza. Was kann so eine Konferenz erreichen? Kann es wirklich verbindliche Abkommen geben, um endlich Taten folgen zu lassen, statt immer nur Versprechen zu machen? Unser Schwerpunkt gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 5 Uhr im Studio Arne Sprung. Guten Morgen. Das US-Verteidigungsministerium hat weitere 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles beordert. Sie sollen dort die US-Einwanderungsbehörde ICE unterstützen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Kurz vorher waren 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte nach Los Angeles in Marsch gesetzt worden. Der Einsatz der regulären Armee im Inland ist eine weitere Eskalation rund um die Proteste gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat angekündigt, gegen den Militäreinsatz zu klagen. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit Drohnen und Raketen angegriffen. In der Nacht war starkes Flugabwehrfeuer über der Stadt zu hören. Laut Nachrichtenagentur RBK Ukraine gab es auch Explosionen. Schon in der Nacht vorher hatte Russland die Ukraine nach Angaben aus Kiew mit so vielen Drohnen angegriffen wie noch nie. Mehrere Menschen wurden verletzt. Deutschland und Polen fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Das teilte das Bundesinnenministerium nach einem Besuch von Innenminister Dobrindt in Warschau mit. Dort hatte sich Dobrindt mit seinem Amtskollegen Szymoniak getroffen. Aus Warschau, Martin Adam.
Die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Szymoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen, vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten, haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt, am Abend zum ersten Mal. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts Damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
In Berlin sind seit heute die U-Bahn-Linien U1 und U3 unterbrochen. Betroffen ist der Abschnitt